Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Wort Gottes für den heutigen Sonntag lesen wir miteinander 1. Petrus 3, die Verse 8 bis 15a. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig. Und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der halte Zunge und Lippen vom Bösen zurück, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die, welche Böses tun. Und wer wird euch Böses tun, wenn ihr Eiferer des Guten geworden seid? Wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Fürchtet aber nicht ihren Schrecken, noch seid bestürzt, sondern haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Das ist das eigentliche Kernwort dieses Abschnitts, auf das ich am heutigen Tage vor allem eingehen möchte. Und deshalb habe ich als Predigtthema gewählt, gesegnet miteinander leben. Gesegnet miteinander leben. Segen ist unsere Berufung. Als Kinder Gottes sind wir Gesegnete des Herrn. Wir sind berufen, den vollen Segen Gottes zu empfangen, hier und in Ewigkeit. Und weil unser Leben vom Segen Gottes überströmend gefüllt sein soll, wie wir es auch in der Lesung gehört haben, sollen wir solche sein, die diesen Segen durch ihr Leben, ihr Reden, ihr Handeln weitergeben. Wir sind nicht nur berufen, selbst gesegnet zu sein, sondern für andere zum Segen zu sein. Nun aber ist auch der Segen Gottes nichts, das sich wie ein unausweichliches Schicksal über einem Menschen oder einer Gemeinde ereignet. Ohne dass wir die Zusammenhänge berechnen könnten und damit über sie verfügen könnten durch unser eigenes Verhalten, lässt die Bibel doch keinen Zweifel daran, der Segen Gottes fließt beim Vorhandensein bestimmter Voraussetzungen besonders reichlich. Beim Fehlen dieser Voraussetzungen kann der Segensfluss Gottes aber auch erheblich behindert werden oder völlig zum Erliegen kommen. Und darum geht es in diesen Mahnungen des Petrus. Er kommt in ihnen zum Höhepunkt seiner Ermahnungen, dass endlich, mit dem unser Predigttext beginnt, Vers 8, endlich, knüpft immer noch an Kapitel 2, Vers 11 an, Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilgrime. Das ist ja das eigentlich mit Besondere am Petrusbrief, nicht nur dort, aber gerade hier, dass Petrus die Gemeinde Jesu unser Leben beschreibt als ein Leben von Fremdlingen und Durchreisenden in dieser Welt. Und er will damit in ganz besonderer Weise auch deutlich machen, wir gehören nicht hierhin und das sollte man an unserem Wesen, an unserem Umgang sehen, dass wir ein außerirdisches, göttliches Wesen und einen außerirdisch-göttlichen Umgang an uns haben. Es geht um die Unterscheidung von der Welt, auch im Verhalten. Endlich lässt sich auch übersetzen, das Ziel aber. Ganz ähnlich hatten wir es bei denen, die in die Bibelgesprächskreise kommen, 1. Timotheus vom Endziel der Weisung, war ein Thema eines ganzen Abends, das Endziel der Weisung. Im Grunde geht es hier ums Gleiche. ums Endziel der ganzen Ermahnung geht's. Und das Ziel dieser Ermahnung ist, dass man an unserem Umgang miteinander erkennt, dass wir zum Herrn gehören. Und dass wir auch in unserem Umgang miteinander nicht vom Wesen dieser Welt bestimmt sind. Wichtig ist dabei, Petrus formuliert anders, im Deutschen klingt das sehr gestelzt, ist aber eigentlich schade, dass es in den Übersetzungen trotzdem nicht gemacht wird, denn es macht einen wesentlichen Unterschied. Petrus formuliert in Partizipien und Adjektiven. Das heißt, wörtlich übersetzt würde es heißen, nicht ihr seid, endlich aber seid alle gleichgesinnt im Sinne einer Aufforderung, einer Mahnung, eines Appellativ, mitleidig voller brüderlicher Liebe, sondern ihr seid solche, die so sind. Ihr seid gleichgesinnt Seiende, ihr seid mitleidig Seiende, ihr seid voll brüderlicher Liebe, ihr seid Barmherzige. Also Partizipien, Adjektive sind Wesensbeschreibungen. Also nicht, der Schwerpunkt liegt nicht drauf, ihr sollt so sein, ihr müsst so sein, ihr seid in Christus solche, die so sind. Es geht also nicht in erster Linie darum, was wir tun. Es geht in erster Linie um das, was wir in Christus Jesus sind. Dann, selbstverständlich, von daher ist die appellative Übersetzung nicht falsch, soll logischerweise das, was wir sind, dann auch in unserem Tun seinen Ausdruck finden. Nur der Ansatzpunkt ist ein anderer und das ist nicht unwesentlich. Der Ansatzpunkt heißt eben nicht, ihr müsst, der Ansatzpunkt heißt, ihr seid. Ihr seid von Gott reich Beschenkte. Ihr seid von Gott überfließend Gesegnete. Ihr seid von Gott erneuerte und geheiligte Menschen. Und das hat Auswirkungen auf unser Leben. Schon die erste Auswirkung ist gewaltig und entscheidend zugleich. Und gewiss beißen wir uns in der Praxis daran immer wieder gewaltig die Zähne aus. Ihr seid allesamt gleich gesinnt. Das fordert uns ungeheuer heraus. Das wirft als erstes die spannende, entscheidende, wichtige Frage auf: Können alle in der Gemeinde Jesu gleich gesinnt sein? Können alle in der Gemeinde die gleiche Meinung haben? Müssen wir denn da nicht von oben verordnete Gleichschaltung und Diktatur wittern? Ich denke, dass wenn ernsthaft über diese Formulierung gerungen wird, fast immer diese Fragen ganz entscheidend mit im Raum stehen. Um sie recht zu beantworten, hilft es, den griechischen Begriff genau unter die Lupe zu nehmen. Gleichgesinnt heißt wörtlich übersetzt der griechische Begriff denkt dasselbe, seid einmütig. Und jetzt kommt die letzte und entscheidende Bedeutung, habt den Sinn auf dasselbe gerichtet. Habt den Sinn auf dasselbe gerichtet. Diese letzte Formulierung ist der Schlüssel zum wirklichen Verständnis dessen, was diese Formulierung meint. Es geht nicht darum, dass wir in jeder Frage dieselbe Meinung haben. Da brauchen wir keine Sekunde diskutieren. Das ist auch in der besten Gemeinde auf dieser Erde niemals der Fall. Hier treffen verschiedene Einsichten und Geschmäcker und was weiß ich was alles aufeinander. Etwa wenn wir uns nachher in der Gemeindeversammlung darüber unterhalten werden, wie viele Gemeindeessen wir in Zukunft haben werden, wie bisher 6 oder 4 oder 2 oder vielleicht doch jeden Monat 1, müssen in diesen Fragen alle gleichgesinnt sein, alle die gleiche Meinung haben, alle dasselbe denken, möglichst noch so wie der Pastor oder der Brüderrat. Nein, in diesen äußeren Fragen darf jeder seine eigene Meinung haben. Weder das Seelenheil des Einzelnen noch das der Gemeinde hängt an der Anzahl der Gemeindeessen. Wenn Petrus sagt, seid allesamt gleichgesinnt, dann geht es nicht um dieselbe Meinung, es geht um dieselbe Gesinnung. Nur wir haben heute eigentlich keinen Begriff mehr von diesem Wort. Ich weiß nicht, wer es von uns mal verwendet hat im normalen Alltag. Was meint Gesinnung? Gesinnung meint Denkart, die Art und Weise zu denken. Es geht nicht um einen bestimmten Denkinhalt, es geht um die Art und Weise zu denken. Gleichgesinnt heißt dasselbe denkend den Sinn wie wer? Dasselbe denkend wie wer? Wie Jesus. den Sinn auf dasselbe gerichtet haben. Auf wen? Auf Jesus Christus. Das ist der entscheidende Punkt. Jesus, auf ihn soll unser Sinn, unsere Denkart ausgerichtet sein. Die Grundlage für die Einmütigkeit ist Christus, der in unserer Mitte steht. Die Grundlage für die Einmütigkeit ist Jesus, auf den unser Leben ausgerichtet ist. Wenn wir alle miteinander auf Jesus sehen, wenn wir alle danach fragen, was Jesus will, dann haben wir in unserem Sinn automatisch alle dasselbe Ziel. Dann sind wir gleichgesinnt, unsere Gesinnung auf das Gleiche ausgerichtet. Wie schon gesagt, Jesus ist aber nicht nur das Ziel unserer Gesinnung, Jesus ist auch der Maßstab. Römer 15,5, Gott aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein untereinander, Christus Jesus gemäß. Wenn sich jeder an Jesus misst, wenn sich jeder bemüht, wie Jesus zu denken, wie Jesus zu reden, wie Jesus zu handeln, dann hat aller Streit schnell ein Ende. Das gleiche Gesinntsein ist immer dann preisgegeben. Uneidigkeit, Unfrieden sind da, wenn wir nicht mehr fragen, was will Jesus, sondern was will ich. Alle sollen wir also gleichgesinnt sein, Jesus gemäß. Und dann kommt der nächste wichtige Punkt, habt Mitgefühl und seid mildtätig. Der erste Begriff meint mehr die innere, der zweite die aktive Anteilnahme. Im Mitleiden und Mittragen erfüllen wir das Gesetz Christi, Galater 6, Vers 2, einer trage des anderen Last. Liebe Geschwister, gehören wir so eng zusammen, sind wir so bewusst Glieder an einem Leib, dass es für uns stimmt, wenn ein Glied leidet, leidet der ganze Körper. Dann leidet jedes andere mit. Geht uns die Not der anderen wirklich an die Nieren? Dazu gehört, dass wir uns gegenseitig helfen. Dazu gehört auch, dass wir uns etwas sagen lassen. Das beschreibt dann gleich der nächste Begriff, demütig. Es gehört in einer Gemeinde, übrigens ja wie in einer Ehe, wie in jeder Form menschlicher und erst recht geistlicher Gemeinschaft, unverzichtbar, unabdingbar dazu, dass wir uns etwas sagen lassen, auch in der Gemeinde, hin und her, auch zwischen Pastor und den Geschwistern, beidseitig, einer sich vom anderen was sagen lässt. Ich musste mir zum Beispiel in der vergangenen Woche sagen lassen, dass ein Bruder sich nach dem letzten Sonntag gefragt hat, was soll ich denn noch mehr tun? Und ich weiß, dass gerade dieser Bruder einer ist, der die Arbeit in der Gemeinde wirklich sieht, der unaufgefordert fleißig zupackt und obwohl er eine überaus anstrengende Woche im Beruf hat, sonntags gerade auch bei den Gemeindeessen engagiert mithilft. Da muss ich mir sagen lassen, Jakob, diese Missverständnisse hätten nicht entstehen sollen. Da hast du offensichtlich die Dinge in der Kürze nicht klar genug, nicht unterscheidend genug gesagt. Das hat mich persönlich betroffen, musste ich mir sagen lassen, du hattest es so sagen müssen, dass dieser Bruder versteht, ich kann damit nicht gemeint sein. Ich entschuldige mich an dieser Stelle ausdrücklich dafür, dass ich diesem Bruder in der vergangenen Woche eine Last aufs Herz gelegt habe, die nicht die seine war. Sollte es andere Geschwister gegeben haben, denen es ähnlich ging, gilt diese Entschuldigung auch für sie. So soll es in der Gemeinde Jesu nicht sein, dass wir uns gegenseitig Lasten aufladen, sondern dass wir uns gegenseitig zur Stärkung und zur Ermutigung da sind. Was wir reden und tun, soll voll brüderlicher Liebe geschehen. Und zu dieser brüderlichen Liebe gehört dann eben als nächstes konkretes Kennzeichen die Weisung von Vers 9 und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr Segen ererbt. vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr Segen ererbt. Warum können und sollen Christen Böses mit Gutem vergelten? Wir kennen das Sprichwort, Böses mit Bösem vergelten ist, das wäre noch zu harmlos. Kennt ihr das Sprichwort? Es ist tierisch. Böses mit Böses, Gleiches mit Gleiches, Gutes mit Gutem, Böses mit Bösem vergelten ist tierisch. Tier kann sich das Gute merken und beißt in der Regel nicht die Hand, die es füttert. Auch im Bösen. Gerade als Kind erlebt, scharfen Hofhund, wenn ein bestimmter Mann über den Hof ging, der hing an der Kette, da hat man es nicht für möglich gehalten, dass die Kette ihn noch halten kann, so hat er getobt. Und die Leute haben gesagt, der da über den Hof ging, der hat ihn als kleinen Welpen einmal getreten. Das hat er sein Leben lang nicht vergessen. Wäre da von der Kette losgekommen, der hätte ihn zerrissen wahrscheinlich. Gleiches mit Gleichem vergelten ist tierisch. Gutes mit Bösem vergelten ist menschlich, liebe Geschwister. Der Mensch, der nicht göttlich handelt, sondern losgelöst von Gott, ist in seinem Verhalten schlimmer, undankbarer als die Tiere, hat sich in einem anderen Wort, Sprichwort, Ausdruck, Bahn gebrochen. Undank ist der Welt Lohn. Ja. Umgekehrt, Böses mit Gutem vergelten ist göttlich. Ist göttlich. Böses mit Gutem vergelten ist göttlich. Und Christen sollen göttlich handeln. Denn durch den Heiligen Geist haben wir göttliches Wesen in uns. Und deshalb sollen wir nicht Böses mit Bösem, Scheltwort mit Scheltwort vergelten. Noch viel weniger Gutes mit Bösem, sondern segnen. Weil ihr dazu berufen seid, dass ihr Segen ererbt. Und damit kommen wir zum Eingangs- und Hauptgedanken zurück. Gesegnet miteinander leben. Darum geht es ja in diesen ganzen Ausführungen, dass wir gesegnet miteinander leben. Eine gesegnete Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern sind eine gesegnete Gemeinde des Herrn. Wir sind Gesegnete heute schon. Der Segen Gottes erfüllt unser Leben. Wir sind nicht nur Segensbesitzer, wir sollen Segensträger sein, die den Segen Gottes hintragen zu den anderen, auch zu denen, die Böses tun, auch zu denen, die schimpfen und schelten. Das gibt es leider auch in der Gemeinde. Und deshalb ist der Friede in der Gemeinde bedroht. Petrus weist unmittelbar darauf hin. Der suche Frieden und jage ihm nach. Der suche Frieden und jage ihm nach. Der Friede liegt nicht auf der Straße. Der Friede drängt sich nicht auf. Er ist verborgen hinter menschlicher Bosheit, hinter Selbstsucht und Streit. Man muss ihn mühsam suchen, sucht. Wir sehen die ganz gegensätzliche Dynamik beim Frieden und bei der Sünde. Und das ist ja immer auch das Problem in unserem eigenen Leben, der Jesus-Nachfolge, sei es privat oder in der Gemeinde. Im Blick auf die Sünde sagt die Bibel, flieht. Flieht vor der Sünde. Die Sünde müssen wir nicht suchen, die findet uns ganz von selber. Flieht. Aber dem Frieden jagt nach. Der Frieden sucht uns nicht von sich aus. Wir müssen ihn suchen. Der Friede ist ständig bedroht, ständig in der Gefahr verloren zu gehen. Ja, er ist regelrecht auf der Flucht, jagt ihm nach. Der Friede ist immer etwas, was dabei ist, von uns und von unserer Gemeinde wegzulaufen. Wir sind aufgefordert, ihm ständig hinterherzulaufen, ständig am Ball zu bleiben. Er ist ständig in der Gefahr, vertrieben zu werden von unserer Sünde. Und man muss ihm deshalb mit ganzer Kraft hinterherjagen. Und dass wir das tun, dass wir an diesem Hinterherjagen mit aller Energie, aller Kraft dranbleiben, ist für uns selbst, für die ganze Gemeinde und für ihr Wirken von entscheidender Bedeutung. Vers 12. Die Augen des Herrn sind auf die Gerechten gerichtet, in diesem Zusammenhang auch auf die, die dem Frieden nachjagen, ihn suchen, und seine Ohren auf ihre Bitten, das Angesicht des Herrn aber gegen die, die Böses tun. Gott nimmt sehr genau wahr, wie wir miteinander umgehen. Und entsprechend handelt er an uns, mit uns und durch uns. Wer Gutes tut, der geht auf gesegneten Bahnen. Und deshalb sollen wir Eiferer des Guten sein. Es ist überraschend, wie radikal Paulus an dieser Stelle Paulus an anderer Stelle schreibt. Vers 13, wer wird euch Böses tun, wenn ihr Eiferer des Guten seid? Wörtlich steht hier Zeloten. Wenn ihr Zeloten des Guten seid. Von denen haben wir alle ziemlich sicher schon gehört, die Zeloten waren die Terroristen der damaligen Zeit. In ihrem Eifer für das, was sie das Rechte gehalten haben, haben sie auch vor Mord nicht zurechtgescheut. Das waren äußerst radikale Leute, die mit der ganzen Hingabe, dem ganzen Einsatz ihres Lebens sich einer einzigen Sache geweiht hatten, die mit dem ganzen Einsatz ihres Lebens ein Ziel verfolgten. Und diesen Begriff verwendet Paulus und sagt, seid Zeloten des Guten. Das Vorbild, das gemeint ist, ist natürlich nicht die Bereitschaft zur Gewalt. Manche verstehen das gelegentlich auch so. Nein, das ist nicht gemeint, der Eifer. Ähnlich wie Petrus schreibt Paulus in Titus 2,14, Christus reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig, auch hier wörtlich wieder zelotisch, sei zu guten Werken. Petrus und Paulus hatten keine Angst vor umstrittenen, ja radikalen Begriffen. Späteren Generationen war das zu gewagt. Der spätere westliche Mehrheittext, nachdem Luther übersetzt hat, hat es abgeschwächt in Nachahmer. Auch das griechische Originalwort schon abgeschwächt. Zelotisch war zu radikal. Aber es ist damit die Radikalität der Hingabe an das Gute die Spitze gebrochen. Mit äußerster, letzter Hingabe sollen wir das Gute anstreben, dem Frieden nachjagen, ihn suchen. Die Gemeinde und ihr Zeugnis in der Welt ist nur dann gesegnet, wenn die Gläubigen so gesinnt sind. Jemand hat gesagt, wenn ihr die Liebe hättet, die Jesus gelebt und geboten hat, die Menschen würden euch in Scharen zufallen. Wenn ihr die Liebe hättet, die Menschen, die Jesus gelebt und geboten hat, die Menschen würden euch in Scharen zufallen. Nicht nur bei uns, auch anderswo sehen wir, das ist bei weitem nicht mehr der Fall, dass uns die Menschen in Scharen zufallen. Und wir sehen wiederum auch die Gesetzmäßigkeit. Klar, wir sagen einerseits, wir leben in der Endzeit, da ist das nicht mehr verheißen. Aber übersehen allzu leicht die innere Gesetzmäßigkeit, die mit der Endzeit verbunden ist. Warum, sagt Jesus, wird so sein? Was ist eben eines der entscheidenden Kennzeichen der Endzeit? Matthäus 24, Vers 12. Die Liebe wird in vielen erkalten. Und liebe Geschwister, das ist das, was uns ja immer wieder bewegt, was uns unmittelbar aktiv betrifft. Ich hatte gestern meine beiden besten Studien und Freunde und Pfarrkollegen von früheren Zeiten zu Gast mit ihren Frauen. Beide sind nicht nur in ihren Gemeinden eifrig am Werk, sie sind beide auch in übergemeindlichen christlichen Werken und Aufgaben eingebunden und tätig. Und wir haben uns alle erschüttert darüber unterhalten, wie es heute gerade im engen Bereich der Gemeinde Jesu zugeht. Nicht in liberalen Kreisen, auch nicht in den evangelikalen Kreisen, die liberal werden, bei denen boomt es zum Teil recht eifrig. Auch das passt dazu. Das, was ohnehin sich vom Herrn entfernt, da braucht der Teufel keine Unruhe zu stiften. Wir waren erschüttert, Land auf, Land ab. Und sie haben auch aus der jüngeren, allerjüngsten Vergangenheit einige Erlebnisse erzählt, wie unter engsten Brüdern in frommen und frömmsten Werken gelogen, intrigiert, Machtkämpfe ausgetragen werden und ein Werk ums andere an die Wand gefahren wird. Ist eine Sache, die mich seit 10 Jahren zunehmend erschüttert und wo ich mich immer frage, Herr, warum lässt du es zu? Warum lässt du es zu? Wenn wir das für unsere Gemeinde nicht auch wollen, dann müssen wir alle uns miteinander immer wieder, auch ich als Pastor der Gemeinde, die Frage stellen, wo stehe ich der Liebe? Wo stehe ich der Versöhnung? Wo stehe ich der Gemeinschaft im Weg? Wo bin ich ganz persönlich mit meinem Reden, mit meinem Handeln ein Hindernis, dass wir gesegnet miteinander leben? Liebe Geschwister, wie herrlich hat sich Gott seine Gemeinde auf dieser Erde gedacht. Wo einer den anderen in brüderlicher Liebe annimmt, unterstützt, ihm zur Seite steht, wie wir schon gehört haben, Galater 6,2, einer trage des anderen Last, dann werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Was ist das Gesetz Christi? Die Liebe. Immer das gleiche Thema. Wo einer die Lasten des anderen ganz selbstverständlich mitträgt, da erfüllen wir das Gesetz Christi, da erfüllen wir das Gesetz der Liebe. Wo Einmütigkeit, gleiche Gesinnung in aller Verschiedenartigkeit herrscht, wo einer mitfühlend Anteil nimmt an der Not des anderen. Uwe Holmer, der bekannt wurde, als er damals nach dem Fall der Mauer Erich Honecker für eine kurze Zeit bei sich aufgenommen hat, als jeder gesagt hat, Igitt, mit dem will ich nichts zu tun haben, in mein Haus kommt der nicht, hat dieser gläubige Pfarrer von drüben, neue Bundesländer, Erich Honecker, bei sich als Gast beherbergt. In der Wuppertaler Studienbibel sagt er zu unserem Thema, lasst euch die Einmütigkeit und damit die Bruderschaft notfalls viel kosten an Mühen um den Bruder und an Demut und an Selbstentäußerung. Die Gemeinde und ihr Zeugnis in der Welt ist nur dann gesegnet, wenn die Gläubigen so gesinnt sind. Gott schenke uns eben dieses, uns allen, eben dieses ernsthafte Mühen um Einmütigkeit, um brüderliches Verhalten, dass wir auch in Zukunft miteinander gesegnet leben. Amen.